Folge 33 vom Klartext-Podcast von Thilo Baum. Heute die Sprache von Verschwörungstheoretikern. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute mit einem Tag Verspätung. Sorry, ich habe es gestern nicht geschafft, aber heute kommt der Podcast zum Thema die Sprache von Verschwörungstheoretikern. Ich finde, in diesen Zeiten ist es sehr wichtig, dort ein bisschen bei dem Thema für Orientierung zu sorgen, denn viele Menschen sagen ja, es gibt gar keine Verschwörungstheoretiker und es ist unfair, diese Menschen so zu stigmatisieren. Da bin ich vollkommen anderer Meinung. Ich bin der Überzeugung, dass es ganz klare Kriterien gibt, anhand deren wir sehen, ob jemand ein Verschwörungstheoretiker ist oder nicht und ob jemand normal kommuniziert oder eben wie ein abgefahrener Spinner. Ja, und darum geht es heute und das möchte ich gerne anhand eines Beispiels beziehungsweise anhand von zwei Beispielen ein bisschen beleuchten. Bestimmt haben Sie die Entwicklung von Attila Hildmann verfolgt, dem Vegan-Koch, Buchautor, erfolgreich mit seinen Produkten und plötzlich tritt er als Verschwörungstheoretiker auf. Also es gibt Menschen, die bezeichnen ihn jetzt dann als Verschwörungstheoretiker. Dagegen wird er sich sicher wehren und sagen, nein, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern alles, was ich sage, ist wahr und stimmt und so. Aber ich sag mal, gehen Sie auf seine Facebook-Seite und schauen Sie sich mal da um. Also er bezeichnet die Abgeordneten des Deutschen Bundestages als, ich zitiere, kleine, verfickte, korrupte Minderheit, ja. Und das wird dann, Stand heute, 14. Mai 2020, das wird dann 261 Mal geteilt. Oder er schreibt mit Blick auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ich zitiere, wenn du selber die Bereitschaft hast, dir auf die Fresse zu hauen, würden wir darauf verzichten, es per Zwang anzuordnen. Es ist demnach ein Gerücht, dass es einen aufs Maul-Zwang gibt. Die Debatte wird falsch geführt, dann kommen zwei Zeichen und es geht weiter. Das Spahn-Ferkel, ach, einfach zu süß. So, das ist Attila Hildmanns Kommunikation. Er schreibt das Wort aufs Maulzwang. Das Wort schreibt er natürlich in Großbuchstaben, wie es typisch ist für diese Szene. Und genauso das Spahn-Ferkel schreibt er in Großbuchstaben mit S-P-A-H-N, wie eben der Nachname des Ministers. Und auch hier haben wir ein ganz typisches Symptom oder sagen wir Indiz in der Kommunikation von solchen Leuten, dass sie sich über die Nachnamen von Menschen oder auch Vornamen lustig machen und die dann einbauen in irgendwelche Wortspiele, mit denen sie dann Andeutungen verbreiten. Also die Andeutungen sind ganz typisch, dass man irgendetwas so beschreibt, dass der Leser, die Leserin daraus irgendwie einen obskuren Schluss ziehen soll. Und die Kommunikation von Verschwörungstheoretikern ist alles andere als klar. Bill Gates bezeichnet er als Kinderficker und ich muss Ihnen ehrlich sagen, mich erinnert das alles an was. Diese ganze Sprache, das geringe Niveau, diese Aggression, die Neigung zu Beleidigungen und Fäkalausdrücken, mich erinnert das ganz massiv an das Abgleiten des Schriftstellers Akif Pirinçci in den mentalen Nebel. Erinnern Sie sich an Akif Pirinçci? Erst war er erfolgreich mit Katzenromanen, Felide, und dann verwendet er irgendwann Beleidigungen und Fäkalausdrücke in seinen Blogbeiträgen. Sie müssen eigentlich nur bei Google, ich will Ihnen wirklich nicht verlinken, aber gehen Sie einfach bei Google rein, googeln Sie mal seinen Namen und schreiben Sie irgendein beliebiges Schimpfwort dazu, schreiben Sie Arsch, ja, Sie werden mit Sicherheit fündig, und zwar mit seinen Texten. Ich zitiere mal, er zieht über eine Frau her, Akif Pirinçci schreibt in einem Text, Zitat, deshalb solltest du dir ganz fix ein zweites finanzielles Standbein, vielleicht in Gestalt eines männlichen Versorgers, suchen, solange du noch sexuell attraktiv bist. Und ich sage dir auch warum. Schon morgen nämlich werden jüngere, gleich hübschere Ausländerbonusinhaberinnen nachrücken und dir, der alten Ausländerplatzhirschin, die Arena der Talentfreien streitig machen. Zitat Ende, Akif Pirinçci. Christian Bomarius, guter Journalist, ich kenne ihn von der Berliner Zeitung und von der Journalistenschule von früher. Er schreibt in der Frankfurter Rundschau, Pirinçci sei vom Schreiben zum Pöbeln gewechselt. So, und das bringt es für mich, für meine Begriffe, am besten auf den Punkt. Den Link zu diesem Beitrag in der Frankfurter Rundschau finden Sie wie immer im Teasertext zu diesem Podcast auf der Webseite. Also, Wörter wie auf die Fresse hauen und ähnliches, dieses Sprachniveau, sind ein deutliches Zeichen dafür, dass sich etwas im Denken verschoben hat. Und dieses Umschlagen von einer kultivierten Sprache in irgendwelchen schönen Büchern hin zu einer wirklich niveaulosen Sprache voller Andeutungen, das finden wir auch bei Herrn Hildmann. Nicht in seinen Kochbüchern, klar, die sind genauso harmlos wie die Katzenromane von Pirinski, aber wir finden es eben auf seiner Facebook-Seite. Es kommt mir fast wie eine gespaltene Persönlichkeit vor, auf der einen Seite diese netten Bücher und auf der anderen Seite im Internet vom Leder ziehen. Und diese Spaltung, ich will das jetzt gar nicht psychiatrisch formuliert wissen, sondern ich nehme das einfach jetzt als Laie so wahr, diese Spaltung, die scheint bei diesen Menschen öfter mal vorzukommen. Also der Wechsel von einer normalen Kommunikation ins Zombiehafte, von einer kultivierten, modernen, freundlichen, aufgeschlossenen Kommunikation in dieses negative, hässliche, ist für mich eines von mehreren Symptomen für das Denken von Verschwörungstheoretikern. Und das will ich in dieser Podcast-Folge ein bisschen präzisieren. Zunächst aber will ich Sie auf ein Buch hinweisen. Das Buch ist von Dirk Wilking, leider inzwischen verstorben. Also Herr Wilking, nicht das Buch. Das Buch ist von 2015 und heißt Reichsbürger. Es ist ein Handbuch für Behördenmitarbeiter im Land Brandenburg. Das gibt es gratis als PDF und den Link finden Sie ebenso im Teasertext. Also laden Sie sich bitte dieses PDF mal runter und schauen Sie sich darin den Beitrag von Jan-Gerrit Keil an, Kriminalpsychologe. Das Buch ist heute genauso aktuell wie immer oder wie selten zuvor meinetwegen auch, denn es zeigt einfach sehr gut, wie Verschwörungstheoretiker funktionieren. Jan-Gerrit Keil schreibt zum Beispiel in seinem Beitrag, die Texte solcher Leute seien voller Beleidigungen, Belehrungen, Beschimpfungen und es geht um verquere Ideen, Zitat, und fragmentarische Zitatteppiche. So, und da haben wir schon die Parallele. Wir sehen schon mal das Indiz, was die Beleidigungen betrifft. Das Gehirn scheint tatsächlich an irgendeiner Stelle überzuschnappen. Eine normale Kommunikation ist nicht mehr möglich. Und jemand dreht durch und zieht vom Leder. Also der Beitrag von Jan-Gerrit Keil heißt »Zwischen Wahn und Rollenspiel – Das Phänomen der Reichsbürger aus psychologischer Sicht«. Und das lässt sich, finde ich, wirklich sehr, sehr deutlich auf die Verschwörungstheorien auch zum Thema Coronavirus übertragen, mit denen wir es in der letzten Zeit zu tun haben. Und zentral im Denken dieser Menschen sei der Wahn, ich zitiere, der Wahn als, Zitat, inhaltliche Denkstörung. Jan-Gerrit Keil schreibt, wieder Zitat, der Wahn baut sich auf einem unkorrigierbaren Fehlurteil mit Eigenbezug auf. Er ist eine häufige psychotische Begleitsymptomatik der Schizophrenie, insbesondere der paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie, bei der die Betroffenen unter starkem Verfolgungswahn leiden. Auch bei depressiven Erkrankungen kann es zu wahnhaften Störungen kommen, zum Beispiel Kleinheitswahn, Verarmungswahn oder Schuldwahn. Der Inhalt des Wahns beschreibt dabei eine lebensbestimmende, falsche Überzeugung des Betreffenden, die nicht mit der sozialen und kulturellen Realität seiner Umwelt in Einklang zu bringen ist. Zitat Ende. Ein Wahn als zentrales Merkmal. Ein Wahn bedeutet also, dass wir eine Realität wahrnehmen, die es so nicht gibt. Dass wir also zum Beispiel bei einer Verschwörungstheorie eine Verschwörung vermuten. Dass wir behaupten, es gäbe Beweise, aber die seien ja alle in der Zwischenzeit gelöscht, was wiederum auf die Verschwörung zurückzuführen sei. Das alles ist für mich erschreckend ähnlich dem, was Keil in seinem Beitrag in dem Reichsbürgerbuch über Reichsbürger beschreibt. Der Wahn als inhaltliche Denkstörung ist dann wohl wirklich eine ernste Sache. Ich zitiere, am häufigsten ist der paranoid-halluzinatorische Wahn bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, bei denen die Patienten unter massivem Verfolgungswahn und Angstvorstellungen leiden. Sie erleben den Wahn als starke, meist bildhaft reale Bedrohung für ihre Person. Zitat Ende. Für mich folgt daraus etwas ganz Entscheidendes. Es ist, wenn man es mit einem hartgesottenen Verschwörungstheoretiker zu tun hat, nahezu unmöglich, mit ihm über das Thema zu sprechen, weil er selbst natürlich seinen Wahn als Realität wahrnimmt. Ich meine, die Corona-Krise, das denke ich wirklich, die bringt ans Licht, wer wir wirklich sind. Unsere öffentliche Kommunikation in Blogs und bei Facebook und sonst irgendwo und bei Instagram und Telegram und wo auch immer, zeigt, ob in unserem Denken Struktur herrscht oder Chaos. Ob wir Durchblick im Gehirn haben oder Nebel, ob wir klar kommunizieren oder unklar. Und ich bin überzeugt, Leute wie Akif Pirinci und Attila Hildmann liegen aus ihrer Sicht richtig. Sie haben überhaupt gar keinen Zweifel daran und nicht den geringsten Verdacht, dass sie sich mit ihren Theorien täuschen könnten. Bei den Reichsbürgern schreibt Keil von einer Minderheit, die diesen Realitätsverlust erleidet. Die Mehrheit dieser Reichsbürger sei sich schon darüber im Klaren, dass sie mit ihren Thesen provoziert. Also sagt Keil, dass ganz viele der Reichsbürger schon wissen, dass sie hier ein Spiel spielen. Und es scheint also einen fließenden Übergang zu geben vom psychisch vollkommen gesunden Menschen bis zum Wahnsinnigen. Es ist eine schleichende, eine fließende Struktur. Es ist ein Spektrum von vielen Farben zwischen Schwarz und Weiß. Und irgendwo in der Mitte dieses Spektrums siedeln sich dann eben auch Leute an, die man als Kauz bezeichnen kann, also oder als Spinner oder so, die so kleine, verrückte Attribute in ihrem Verhalten zeigen, aber auf die richtig krassen psychiatrischen Krankheitsbilder vielleicht nicht zutreffen, von denen dann Keil auch noch spricht, da komme ich gleich dazu. Er sagt, diese Extremfälle befänden sich in einem geschlossenen Warnsystem. Und ein geschlossenes Warnsystem sei, Zitat, vollkommen immun gegen jede Form der Realitätseinsicht. So, das bedeutet, dass ganz viele der Reichsbürger eben noch kein geschlossenes Warnsystem haben, sondern dass sie zu einem großen Teil ihre Wahrnehmungen schon noch einigermaßen richtig einordnen. Dass es aber sozusagen Hardcore-Reichsbürger gibt, die sich tatsächlich in diesem geschlossenen System befinden und das nicht mehr von außen, sagen wir mal, mit einer gewissen Distanz beurteilen können. Entsprechend ist natürlich die Folge ein richtiges, riesiges Delta zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich selbst empfinde mich als vollkommen normal. Ich bin auch der Einzige, der überhaupt weiß, wo es lang geht. Ich kenne die Weltformel und alle anderen sind dumm. Und das halte ich tatsächlich für die Realität, die sich dann aber nicht mehr von außen überprüfen lässt, weil jeder, der das von außen versucht, in meinen Augen wieder ein Verschwörer ist. Jan-Gerrit Keil führt eine Reihe psychiatrischer Diagnosen auf, die das Verhalten von Reichsbürgern erklären können, also das Leugnen der Bundesrepublik Deutschland, den Glauben daran, dass die BRD eine GmbH sei, den Glauben an die eigene Legitimation als Kaiser, König oder Reichskanzler eines Deutschen Reiches, den Glauben an die eigene Unantastbarkeit durch Behörden. So, Keil stuft das einfach alles als Wahnvorstellungen ein und das finde ich einen sehr plausiblen Schritt und er spricht dabei von zwei primären Arten von Wahn, und zwar vom Verfolgungswahn und vom Größenwahn. Es gibt noch viele andere Arten von Wahn, das ist schon klar, aber ich denke, dass wir bei der Schnittmenge von Reichsbürgern und klassischen Verschwörungstheoretikern eben diese beiden Arten von Wahn haben, Verfolgungswahn und Größenwahn. Und ich nehme es, wenn ich mich bei Facebook umschaue, auch so wahr, dass es einen harten Kern gibt, der sich im geschlossenen Weltbild befindet, wo wir überhaupt keine Chance mehr haben, von außen überhaupt diese Behauptungen irgendwie kritisch zu diskutieren, weil die Betroffenen einfach selbst in der Box wirklich drin sind, wirklich gefangen sind und dieses geschlossene Weltbild sich von außen nicht mehr irgendwie hinterfragen lässt. Das zugleich aber auch eine Mehrheit, und diese Menschen muss man ja erreichen, anfällig ist für diese Lehren, Predigten von Verschwörungstheoretikern, selbst aber nicht psychisch krank ist. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum es auch wichtig ist, dass man zum Beispiel jetzt, meine Güte, ich bin Journalist von der Ausbildung her, ja, ich bin kein Psychiater, aber dass man zum Beispiel mal das ganze Thema wirklich professionell aus einer psychiatrischen Sicht beleuchtet, damit die Öffentlichkeit, nicht nur die Behörden und der Staat und die Politik, sondern auch Menschen wie du und ich eine Chance haben, richtig auf diese Dinge zu reagieren. Eine einschlägige Diagnose für Keil ist an der Stelle zum Beispiel die zwanghafte Charakterstruktur. Also das erklärt den übersteigerten, Zitat, das erklärt den übersteigerten Hang zu Verschwörungsfantasien. Es erklärt die Vorliebe für umständliche Erklärungsgebäude. Ja, es ist ja nie mal irgendwas einfach oder so oder banal, sondern alles ist ja immer hochkomplex und verschachtelt und miteinander verbunden. Das Zwanghafte erklärt die Vorliebe zum Theoretisieren, den pseudowissenschaftlichen Schreib- und Argumentationsstil und man erkenne, Zitat, eine streng pedantische, rigide, teilweise aggressive Charakterstruktur, Zitat Ende. Also zwanghafte Charaktere sind schon mal sehr anfällig dafür, Reichsbürger zu werden, so verstehe ich jetzt das aus diesem Buch. Und sie sind, das ist jetzt meine Interpretation, auch anfällig für andere Verschwörungstheorien. Als zweite Charakterstruktur nennt Keil die paranoide Charakterstruktur. Also er spricht explizit nicht von Persönlichkeitsstörungen. Ich weiß, Sie wissen auch, die paranoide Persönlichkeitsstörung oder die zwanghafte Persönlichkeitsstörung sind psychiatrische Diagnosen. Das macht Keil jetzt an der Stelle nicht. Er ist Psychologe, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich will mich da auch fachlich gar nicht einmischen. Es geht hier auch darum, dass wir eine ungefähre Einordnung bekommen, denn wir können niemanden aus der Distanz wirklich professionell diagnostizieren, sondern es geht hier um gesellschaftliche Einordnung oder es geht um die Einordnung gesellschaftlicher Phänomene. Also die paranoide Charakterstruktur, so nennt es Keil, die bewirkt dann, dass manche Reichsbürger generell andere für ihre Lage verantwortlich machen und Sündenböcke suchen. Also die Überlegung, ich habe einen Verfolgungswahn und es gibt jemanden, der ist gegen mich, der will mich umbringen. Ich habe einen Vergiftungswahn, ich traue mich nicht irgendwie Tee aus einer Thermoskanne einzuschütten, die ich eine halbe Minute aus den Augen verloren hatte, so dass es eben eine dunkle, böse Macht gibt, dass es jemanden gibt, der mir übel will, das ist dann wohl Teil dieser paranoiden Charakterstruktur. Und damit ich mich schützen kann vor dieser Angst, mache ich einfach andere verantwortlich für meine Lage, für meine, weiß ich nicht, wirtschaftlich erfolglose Lage oder was auch immer, meine soziale Isolation, meine gescheiterte Ehe und suche dafür Sündenböcke. Dritte Diagnose, die narzisstische Charakterstruktur schließlich sorgt für die Überhöhung der eigenen Person über andere. Das heißt, ich bin besser als die anderen. Die anderen sind alle dumm und unwissend. Das sind Schlafschafe, die lassen sich irreführen. Und ich bin der, der die Weisheit eben kennt. Und bei den Reichsbürgern sorgt diese Überhöhung eben dann für diese Fantasieausweise, dass man sich selbst als Reichskanzler oder so einen Ausweis schmiedet mit dem Laserdrucker. Und das Ganze ergibt quasi, so schreibt jetzt Keil, ein aufgeblähtes Größenselbst. So, ich finde, das haben wir bei den Verschwörungstheoretikern genauso. Wir haben dieses aufgeblähte Größenselbst auch dort, weil nämlich auch bei den Verschwörungstheoretikern die tonangebenden Menschen sagen, wir kleine Minderheit kennen das Problem, wir durchschauen die Verschwörung und die Mehrheit der Menschen lässt sich von denen irreleiten. So, dann vierte Störung, die Borderline-Persönlichkeitsstruktur bewirkt laut Keil die Spaltung der Welt und der Menschheit in Gut und Böse. Da gibt es dann auch keine Zwischentöne mehr. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Die Welt ist geteilt in Freund und Feind. Es gibt überhaupt keine Differenzierung, dass jemand zum Beispiel das Argument eines Verschwörungstheoretikers in der Sache wirklich überlegt, aber von der Art und Weise her sagt, ich möchte mir das nicht antun. So jemand ist dann dadurch, dass er, sagen wir mal, zu 40% negativ reagiert, zu 100% Feind. Über den Borderliner schreibt Keil, Zitat, die Integration eigener und fremder, ambivalenter, sich widersprechender Gefühle innerhalb der eigenen oder anderen Personen fällt dem Borderliner schwer. Tendenzen der Spaltung lassen sich bei Reichsbürgern insbesondere in Bezug auf ihr Weltbild finden, wenn sie die Gesellschaft in Erleuchtete und Wissende auf der einen Seite und Verblendete und Unwissende auf der anderen Seite einteilen. So, und das ist nichts anderes als bei Corona-Verschwörungen. Es ist genau das gleiche Bild. Das ist für mich die Schnittstelle zwischen den Reichsbürgern und den Verschwörungstheoretikern an sich. Ich will auf keinen Fall bitte sagen, dass die alle psychisch krank sind. Ja, das steht mir nicht zu. Und ich zitiere hier, wie erwähnt, auch den Kriminalpsychologen Jan-Gerrit Keil. Ich möchte einfach nochmal sagen, es geht hier um grobe gesellschaftliche Bilder, um Einordnungen. Und jetzt schauen wir mal nach Attila Hildmann. Seine Firma heißt, siehe Impressum, habe ich verlinkt auf meiner Seite im Teasertext, Attila Hildmann Empire GmbH. heißt wirklich so. Empire, auf Deutsch Reich, auf Latein Imperium. Und diese Firma heißt mit Sicherheit nicht erst seit der Corona-Krise so. Attila Hildmann, Empire GmbH. Ein Imperator ist ein Gebieter, er erteilt Befehle, er ist ein Machthaber. Ein Empire ist ein Reich, ein autonomer Bereich für jemanden, der sich darin als Imperator sieht. Dass ich das Reichsbürgerbuch nochmal in die Hand genommen habe, es war ja von 2015, ich hatte das im Zuge einer Buchrecherche auch mal gebraucht. Ich habe es jetzt wieder aus dem Regal genommen wegen dieser Verschwörungstheorien, die jetzt in Sachen Corona bei Facebook und sonst wo unterwegs sind, und ich habe das auch bei Facebook thematisiert. Als erstes kam ein Kommentar, da hat jemand behauptet, Verschwörungstheoretiker würden in einen Topf geworfen mit Menschen, die die Dinge hinterfragen. So, und das mag sein, ja? Wir sollten also schon aufpassen, dass wir die legitime Kritik, zum Beispiel am Handeln einer Regierung, nicht automatisch als Verschwörungstheorie ansehen. Das wäre falsch, wäre auch nicht fair, sondern wir müssen schon, wenn wir selbst an uns den Anspruch stellen, als aufgeklärte Menschen kultiviert und differenziert zu denken, dann können wir nicht genauso pauschalisieren, wie es die Verschwörungstheoretiker tun. Und darum ist es wichtig, den Verschwörungstheoretiker einordnen zu können und ihn abzugrenzen von Menschen, die auf völlig legitime Weise zum Beispiel eine Kontaktsperre vor Gericht bringen und das Gericht entscheidet dann für die Klage und gegen die Regierung. Sowas passiert ja auch. Und wie bekommen wir die Verschwörungstheoretiker abgegrenzt von, ich nenne es mal so, normalen Menschen? Das funktioniert angesichts der Inhalte, die Verschwörungstheoretiker und normale Menschen von sich geben. Und es gelingt anhand der Sprache. Der Verschwörungstheoretiker schreibt oder sagt solche Dinge wie: Die Regierung plant die Abschaffung der Grundrechte, das ist alles bewiesen, nur sind schon viele Beweise vernichtet worden. Und dann schreibt er in dem Wort Regierung die Buchstaben G, I, E und R in Großbuchstaben, so dass man denkt, die Gier spielt noch eine Rolle. So diese Sprache, dass man durch Zufälligkeiten in Wörtern dann irgendwelche Großbuchstabenfettungen nimmt, um Andeutungen zu platzieren, ist sehr typisch für Verschwörungstheoretiker. Und ich nehme noch mal ein Zitat eines Kommentators aus einem einschlägigen Blog, der schreibt: Wann begannen eigentlich die Lügen der Herrschenden? Und er schreibt das Wort Lügen in Großbuchstaben und setzt Leerzeichen zwischen die Buchstaben, man nennt das eine Sperrung, und bei den Herrschenden, die schreibt er jetzt in Kleinbuchstaben, übrigens auch eine Eigenart, alles in Kleinbuchstaben zu schreiben, passt so ein bisschen zum Denken der RAF, das war auch der Stil vieler Schreiben der RAF, nur Kleinschreibweise zu verwenden, und hier die Lügen der Herrschenden, die Herrschenden in Kleinbuchstaben ebenfalls gesperrt, nach jedem Buchstaben kommt ein Leerzeichen. Das ist ziemlich extrem schwer zu lesen auf Dauer, aber das sind eben diese, sagen wir mal, Indizien dafür, dass jemand nicht so richtig tickt. Ein normaler Mensch sagt dagegen zum Beispiel sowas wie: Corona ist etwas völlig anderes als die Grippe und damit sich Corona nicht ausbreitet, schränken wir die Kontakte ein. Sobald der R-Wert, dieser Reproduktionswert, unter 1 liegt, also sobald die Menschen weniger Menschen anstecken, als sie selbst sind, können wir die Einschränkungen vorsichtig lockern und da muss man behutsam vorgehen. Und ja, natürlich. Manche Entscheidungen kippen vor Gericht. Politik und Verwaltung machen Fehler, haben sie auch bei der Corona-Krise gemacht. Auch das Robert-Koch-Institut ist Fehleinschätzungen unterlegen, das ist alles Fakt. Aber kein Grund durchzudrehen. Und der Rechtsstaat funktioniert immer noch. Das zeigt ja gerade der Umstand, dass Gerichte Regierungsentscheidungen kippen. Also der Inhalt beim Verschwörungstheoretiker ist das ganz, ganz große böse Bild, und zwar nicht abwägend, sondern einseitig und pauschal, also die Herrschenden. Es sind Verweise auf angebliche Verschwörungen, es gibt aber nichts wirklich als Beleg. Außerdem nichts, was geschieht, hat einen banalen Hintergrund, sondern alles ist komplex, miteinander verflochten und ungeheuer bedeutsam. Also alles ist ganz wichtig und ganz ernst. Und so denken eben viele Menschen unter Verfolgungswahn. Sie geben Phänomenen mit bisher ungeklärter Ursache obskure Begründungen. Und dazu neigen sie, weil sie im Wesen misstrauisch sind, missgünstig, negativ. Und sie kommen nicht auf die Idee, dass etwas wohlmeinend sein könnte. Das verbietet ihnen ihre Weltsicht, denn die anderen sind ja alle dumm und böse. Das heißt, auch deswegen von Herrn Keil im Buch der Verweis auf den paranoid-halluzinatorischen Wahn bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis im Zusammenhang mit den Reichsbürgern. So, und der Inhalt beim normalen Menschen, der redet einfach das, was Sache ist. Der sagt das, was wir wissen. Wenn wir etwas vermuten, kennzeichnet er es als Vermutung. Wenn er einen Beweis hat, führt er den Beweis an und er berichtet ausgewogen. Nicht obrigkeitshörig in diesem Sinne, sondern kritisch, aber eben angemessen der Lage. Wir finden beim normalen Menschen, beim psychisch gesunden Menschen eigentlich keine vorurteilsbezogenen Schlagwörter, so die Medien, die Chinesen, sondern wir finden schon in seinen Texten, ob gesprochen oder geschrieben, eine Fähigkeit zur differenzierten Sichtweise. So kommen wir zur Sprache. Wir waren jetzt beim Inhalt, jetzt kommt die Sprache. Ich hatte schon erwähnt beim Verschwörungstheoretiker Großbuchstaben, Sperrungen, Anspielungen, Beschimpfungen, Beleidigungen. Es kommt noch was dazu bei der Sprache. Oft finden wir in den Beiträgen von Verschwörungstheoretikern keine Absätze zwischen Sinneinheiten. Wir finden oft nicht mal eine sinnvolle Zeichensetzung. Also viele dieser Leute schreiben ohne Kommas, wodurch sie ihre Unfähigkeit zum Denken in Sinneinheiten dokumentieren. Für mich ist das ein klares Indiz, wenn ich einen Text lese und da finden sich keine Kommas, dann beziehe ich natürlich ganz viele Inhalte aus diesem Text falsch aufeinander. Also Kommasetzung sorgt schon für Klarheit und Struktur und ich behaupte, dass ich aus dem Text eines Menschen, ob er ihn spricht oder schreibt, Rückschlüsse auf seinen Geisteszustand ziehen kann. Und das reicht alleine durch eine sprachliche Betrachtung, wenn man von Sprache ein wenig Ahnung hat. Es geht hier nicht um eine psychiatrische Diagnose. Also gerne genommen sind Fettungen ohne Ende, also manche Wörter oder Teile davon fetten, kursiv unterstrichen, am besten alles. Ja? Also am besten ist das, was derjenige für wichtig hält, fett, kursiv und unterstrichen. Und auch das hat einen Grund, weil sich solche Leute selbst in Texten schwer zurechtfinden. Wähnen sie, wieder ein Wahn, auch andere Menschen bräuchten solche Markierungen, um das Wichtige zu erkennen. Das ist so ein ganz einfacher Rückschluss von sich auf andere. Also nur weil ich es nicht schaffe, Bedeutungen in Texten zu priorisieren, glaube ich, ich müsste auch anderen diese Textstellen entsprechend deutlich machen. Einfache Fettungen genügen da nicht. Was der Spinner in dem Fall als relevant ansieht, muss er auch gleich noch kursiv und unterstreichen. Und daran zeigt sich die Unfähigkeit zur Priorisierung von Sinneinheiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Behörde und Ihr Faxgerät quillt über, weil einer der Reichsbürger 300 Seiten Fax schickt mit einem unfassbar komplexen Text, der alles mögliche wirres Zeug da daher argumentiert und das ist dann auch noch voll mit diesen Fettungen und diesen Kennzeichen und Großbuchstaben, dann wissen Sie schon, dass da irgendwas nicht richtig tickt im Oberstübchen. Die Sprache beim normalen Menschen dagegen ist einfach klar und normal. Der normale Mensch, der psychisch gesunde Mensch, traut anderen zu, das Wichtige beim Lesen zu erkennen, ohne dass man das irgendwie durch Fettungen, Sperrungen oder Ähnliches aufdringlich kennzeichnen muss. Also natürlich, die Sprache bietet nur Anhaltspunkte, letztlich keine Beweise. Und natürlich ist auch nicht jeder, der drei Fragezeichen setzt, ein Verschwörungstheoretiker. Es gibt Menschen, die setzen hinter jeden Satz ein Ausrufezeichen. Meinetwegen geht das noch ein bisschen als Legasthenie durch. Okay, kein Gespür für Satzzeichen. Nicht jeder, der nicht perfekt schreiben kann, ist Verschwörungstheoretiker. Ja, das will ich jetzt einfach mal klarstellen, das meine ich nicht. Mir geht es wirklich um eine ungefähre Orientierung anhand von sprachlichen Merkmalen, erstmal eine grobe Einordnung hinzubekommen. Eine wirre Sprache weist eben auf wirres Denken hin. Novalis sagt, Sprache ist Ausdruck des Geistes. Das heißt, in der Sprache zeigen wir, wie wir denken. Das Novalis-Zitat ist übrigens das Motto meines Buches Schluss mit förmlich. Ich sage, analog zu Novalis, verwendet ein Unternehmen eine bürokratische Sprache, dann bringt es damit seinen bürokratischen Geist zum Ausdruck. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn ein Unternehmen menschlich wirken will, dann sollte es sich keiner bürokratischen Sprache bedienen. Und es kommt natürlich noch dazu, dass so ein Unternehmen dann auch tatsächlich im Geist menschlich statt bürokratisch ticken sollte. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, welchen Geist Leute wie Akif Pirinçci oder Attila Hildmann haben, dann müssen Sie sich eigentlich nur deren Sprache anschauen. Nochmal, es spricht überhaupt nichts dagegen, Kontaktsperrungen, Mundschutzpflicht und Ähnliches kritisch zu diskutieren oder meinetwegen auch vor Gericht zu bringen. Das macht ja der Rechtsstaat, das lässt er ja zu, dass wir Behörden Entscheidungen anfechten können. Die Frage ist, ab welchem Punkt diese Kritik ins Wahnhafte überschnappt. Die Kritik selbst ist nicht wahnhaft. Wenn jemand die Regierung wegen irgendeiner Sache kritisiert, das muss gar nicht mit Corona zu tun haben, dann ist diese Kritik an sich nicht wahnhaft. Es ist nicht an sich wahnhaft oder verschwörungstheoretisch, politisches Handeln zu kritisieren. Überhaupt nicht. Die Frage ist, ab welchem Punkt wird es verrückt? Facebook läuft im Augenblick über vor wahnhaften Äußerungen zahlreicher Leute, die irgendwas vermuten an Verschwörungen, weil es ihr Weltbild bestätigt. Und natürlich, nochmal, haben auch Wirrköpfe Rechte und sollten in einer Demokratie gehört werden. Es gibt Menschen, die sind psychisch labil und die brauchen im Grunde Hilfe. Aber mir zum Beispiel fällt es enorm schwer, mich auf Texte wie von Attila Hildmann oder Akif Pirinci einzulassen. Einfach, also jetzt bei Pirinci zum Beispiel, weil mich das Fäkale nicht interessiert. Also was er an Fäkalausdrücken verwendet, das ist mir einfach zu infantil. Mir ist das psychische Problem, das vielleicht dahinter steckt, egal. Ich empfinde die Ausdrucksweise einfach als rückständig. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen, sondern man kann mit mir schon ganz normal reden. Also man kann mit mir ganz normal kommunizieren. Man muss mich weder anschreien noch beleidigen, noch muss man irgendwelche Andeutungen und Anspielungen in der Kommunikation mit mir verwenden. Und ich bin wirklich bereit, mir alle möglichen Argumente anzuhören. Ich bin offen, ja. Ich will das aber auf eine kultivierte Weise tun. Und die Leute, die mir bei Facebook zurzeit einreden wollen, es gäbe eine auf Geheimdokumenten basierende Verschwörung, weil sie zum Beispiel die Bundestagsdrucksache, die ich jetzt in den letzten Folgen öfter mal erwähnt habe, von 2012-13 als Geheimdokument bezeichnen, obwohl das Ding öffentlich ist seit Jahren. Ja? Also diese Leute kommunizieren halt in den allermeisten Fällen nicht klar und nicht kultiviert. Sie haben auch meistens diese Satzzeichen-Legasthenie, die ist richtig häufig bei diesen Leuten. Und was sie inhaltlich sagen, ist auch noch unlogisch. Also einerseits gibt es das Coronavirus gar nicht, weil es eine Verschwörung ist oder es ist halt so harmlos wie eine Grippe. Aber andererseits ist Corona eine Erfindung der Mächtigen in einem Labor und soll Menschen töten. Verstehen Sie, was ich meine? Eine gewisse Konsistenz im Denken sollte schon gegeben sein, wenn wir öffentlich kommunizieren. Diese Podcast-Folge war jetzt nicht unbedingt ein Business-Thema, aber anwenden können Sie das trotzdem, wenn Sie jetzt im Unternehmen sich mal umschauen, wirklich ganz böse. Wer kommuniziert wie in Ihrem Umfeld im Unternehmen? Leute, die ich eigentlich für klug gehalten habe, die ich jetzt vielleicht nur durch Facebook kenne, aber deren Inhalte mich bisher interessiert haben, die schnappen plötzlich über. Und da geht es darum, dass wir heute überlegen, wie reagieren wir denn auf diese Neigung, auf diese Tendenz zum Wahnsinn. Ich selbst entfreunde solche Leute übrigens nicht automatisch bei Facebook, weil ich sonst die Dimension des Phänomens nicht mehr mitbekomme. Ich will schon wissen, worüber die Leute reden. Und wenn ich ein paar Wahnsinnige in meinem Freundeskreis habe, dann ist das jetzt für mich auch keine Katastrophe. Ich will mich auch nicht einigeln und mich in einer Filterblase einrichten, in der ich nur noch lese und höre, was ich selber denke und meine, sondern ich will schon wissen, was da draußen läuft und wie die Leute versuchen, andere von ihrem Unsinn zu überzeugen. Fazit: Ich bin wirklich davon überzeugt, die Corona-Krise bringt die Menschen dazu, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Kluge und besonnene Menschen erweisen sich als klug und besonnen, Spinner erweisen sich als Spinner. Das war mein Klartext-Podcast für heute. Bis zum nächsten Mal.